Die Wahrheit Nummer 5. Die Wahrheit ist nämlich, dass wir im Netz nicht anonym bezahlen können. Zumindest bis jetzt, aber möglicherweise ändert sich das demnächst. Und zwar durch das Projekt Bitcoin. Ein Ding. Eine digitale Währung. Also tatsächlich Währung, die, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Datei auf deinem Computer die Münze. Aber ob das so stimmt und wie das genau funktioniert, das klären wir halt im Verlauf dieses Podcasts, zu dem ich wieder einmal, muss man ja sagen, in der langen Geschichte der Wahrheit eingeladen habe, Andreas Bog. Hallo und herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag.
Und es ist ja, was man auch dazu sagen muss, es hat mich selber ein bisschen überrascht, die Wahrheit ist ja in ihrem langjährigen Bestehen dafür bekannt, Themen aufzugreifen, wenn sie lange vorüber sind. Wir sind diese Woche fast unverschämt aktuell, denn Bitcoin gibt es zwar schon ein bisschen länger, aber ist erst in der letzten Woche so mal größer durchs Netz gereicht worden. Ja, Bitcoin, das wäre dann genau meine erste Frage an Andreas, der jetzt nicht irgendwie Teilnehmer, also Teilnehmer vielleicht, aber sozusagen nicht grundsätzlich am System was zu tun hatte, sondern sich einfach dafür interessiert. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Richtig. Also ein Bitcoin ist eine Datei. Das stimmt?
Naja, fast. Also diese Bitcoins sind tatsächlich keine Münzen, die man anfassen kann. Also diese Vorstellung, da ist jetzt ein Bithaufen, der ist eine Münze, die ist eigentlich nicht ganz richtig. Sondern was man hat auf seinem Rechner, ist so eine Art ewiges Logfile. Also muss man sich ein bisschen so vorstellen wie beim Vatikan. Alles, was passiert, wird aufgeschrieben. Und das Geld, das ich habe, ist sozusagen das, was laut ewigem Logfile mal an mich transferiert wurde.
Das ist ja, aber das hört sich für mich ja eher an wie die perfekte Überwachung. Weil, also die Motivation hinter sowas wie Bitcoin ist ja, seit Jahren sagen Leute, wir wollen im Netz eine Möglichkeit haben, kleinere Beträge oder auch größere, aber also vor allen Dingen bei kleineren, da wird das immer gesagt, anonym hin und her zu schieben und vor allen Dingen schnell und vor allen Dingen ohne Aufriss und irgendwie einloggen und weiß der Geier was. Und ich dachte, wenn es so eine digitale Währung gibt, dann wird genau das aufgehoben. Aber jetzt sagst du, ein ewiges Logfile, das hört sich ja an wie, ja, jetzt müssen sich die Banken dann nicht mehr mal die Mühe machen, um sozusagen noch Dinge zusammenzuführen, sondern das ist dann alles auf unserem Rechner. Was zur Hölle?
Ja, ungefähr so funktioniert das. Auch der Ansatz ist ein bisschen ein anderer. Also es ging nicht erstmal darum, schnelles, anonymes Bezahlen zu machen, sondern das Hauptbemühen der Bitcoin-Designer und Softwareautoren war, eine Währung zu schaffen, die unabhängig von einer zentralen Instanz ist. Also das ist erstmal sozusagen das Besondere und Herausragende. Es gibt nicht die Zentralbank, die das Geld ausgibt. Es gibt auch nicht die zentrale Clearingstelle. Es gibt nicht das PayPal.com. Sondern es ist ein Peer-to-Peer-System. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen wie bei File-Sharing Peer-to-Peer. Es gibt halt nicht den Server und lauter Clients, sondern alle reden miteinander, alle sind miteinander vermascht und alle haben dieses ewige Logfile mit allen Transaktionen drin und werden sich über ein relativ komplexes Protokoll darüber einig, welche Transaktionen passiert sind und welche nicht.
Okay, das heißt also aber was ist dann, also an welcher Stelle geschieht dann diese Unabhängigkeit? Also ich habe jetzt dieses Logfile, das System, da wird Zeug hin und her geschoben, aber es muss ja trotzdem noch irgendwie Geld sein.
Naja, Geld ist ja so eine komische Geschichte. Also auch normales Geld existiert ja bloß daran, weil ausreichend viele Leute dran glauben. Mhm. Also ein bunter bedruckter Papierschein gewinnt seinen Wert dadurch, dass wenn du damit zum Bäcker gehst und dem Bäcker diesen Geldschein gibst, dass der Bäcker glaubt, dass er damit morgen neues Mehl kaufen kann und seine Miete bezahlen. Und deswegen ist Geld Geld. Und so ist es bei Bitcoin auch. Also nur wenn sozusagen ausreichend viele Leute das Gefühl haben, dass sie für Bitcoins wieder eine Dienstleistung bekommen, dann akzeptieren sie das als Geld.
Und da gibt es nicht irgendwelche, ja, man hört ja mal von Deckungen, also ohne dass ich jetzt genau weiß, was das ist, aber früher waren es Goldbarren, heute sind wahrscheinlich irgendwelche virtuelleren Werte. An welcher Stelle geschieht das, dass Leute sich darauf geeinigt haben, ein Bitcoin ist Geld wert?
Das passiert in dem Moment, wo jemand bereit ist, Geld für Bitcoins zu bezahlen, was ja passiert. Also es gibt dann einen Exchange-Markt, wo man für in Anführungszeichen echtes Geld Bitcoins kaufen kann und wo man auch Bitcoins wieder für echtes Geld wieder in Anführungszeichen verkaufen kann. Also das Lustige ist ja, dass die Geschichte mit dem Gold, ich habe mich mal ein bisschen mit Währung beschäftigt und versucht rauszukriegen, wie Geld entstanden ist und was Geld überhaupt ist. Also dieses irgendwie Geld existiert, weil Leute dran glauben, war so eine der Erkenntnisse, die ich da halt rausgezogen hatte. Und ich hatte eine Theorie dazu gelesen, warum Gold die Rolle der Währung gespielt hat. Also auch Gold ist ja erstmal nur so ein Stück Ding, wo eine Vereinbarung darüber existiert, dass es wertvoll ist. Und die Theorie, die ich dazu gelesen habe, war, dass Gold also das erste Metall war, das man bearbeiten konnte, weil es sehr weich ist. Es korrodiert nicht. Das heißt, dass man, wenn man nichts zu essen hatte, sich aus seinem Gold jederzeit ein Messer machen konnte und seinem Nachbarn das Essen klauen, dass das Gold daher seinen Wert bekommen hat.
Okay.
Also keine Ahnung, was da dran ist, aber als Theorie fand ich das schön. Mhm. Es gab tatsächlich lange Zeit Währungen, die an das Gold gekoppelt waren. Das heißt, auf so einem Geldschein stand drauf, dass derjenige, der den Geldschein zurück zur Bank trägt, dafür so und so viel Goldstücke ausgezahlt bekommt. Das wurde irgendwann aufgegeben. Also das Geld, was wir jetzt haben, ist Zentralbankgeld, wo im Prinzip Geldschöpfung, man könnte sagen, aus der Luft passiert. Das ist so wie mit der Heisenbergschen Unschärferelation in der Physik, ja, so ein positives Teilchen und ein negatives Teilchen, die können einfach entstehen aus dem Nichts und vernichten sich dann auch wieder zum Nichts. So ähnlich ist es mit dem Geld. Also dann Geld entsteht dadurch, dass die Zentralbank den Banken Geld verleiht. Und das, also quasi drucken die das einfach. Die sagen irgendwie, wir haben jetzt hier eine Menge Geld und die verleihen wir an die Banken zu Zinsen und die Banken zahlen das irgendwann wieder zurück. Also es ist alles ein sehr, sehr virtualisierter Prozess. Da steckt auch heutzutage nichts mehr dahinter. Da ist kein Backing, sondern das Backing ist die Wirtschaft. Also der Glauben daran, dass man mit dem bedruckten Papier morgen noch was kaufen kann, ist das, was Geld wertvoll macht.
Das ist ja schon wieder hinreichend gruselig, dass ich das gar nicht so genau weiter wissen möchte. Kommen wir zurück zu Bitcoin. Das heißt, da haben sich irgendwann Leute hingesetzt und haben das gedruckt in dem Sinne, sie haben gesagt, okay, wir einigen uns jetzt darauf, so ein Ding ist jetzt halt irgendwie was wert. Gibt's da irgendwie einen Kopf? Also kannst du da Geschichte dazu, wer sich da hingesetzt hat? Gibt es auch Leute, die mal irgendwie ein bisschen Geld reingesteckt haben?
Oh Gott, Namen, ich bin so schlecht mit Namen. Also es gab, es gibt ja diese Cypherpunks schon seit 20 Jahren, die sich also damit beschäftigt haben, wie man mit Hilfe von Kryptographie, deswegen Cypher, die Gesellschaft ändern kann. Und so Sachen wie das Tor-Netzwerk sind zum Beispiel ein Produkt dieser Überlegung der Cypherpunks. Und da wurde auch lange Zeit über Geld nachgedacht und über digitales Geld, wie man digitales Geld baut. Es gab Mitte der 90er schon mal einen Versuch für digitales Geld. Ein gewisser David Chaum hat damals ein entsprechendes Projekt gehabt. Der hatte auch die Patente auf das Verfahren. Und es gab damals sogar von der Deutschen Bank einen Feldversuch. Da hat man dann eine Yahoo-Kreditkarte bekommen, gekoppelt an dieses digitale Geld von dem Chaum. Und ist aber nie was draus geworden, weil ich glaube, der Chaum wollte zu viel Geld. Dann haben sie ihm 10 Millionen geboten, er wollte 20. Dann haben sie ihm 20 geboten, er wollte 60. Und irgendwann ist es halt pleite gegangen. Und
okay.
In den Orkus der Geschichte. Und aber die Entwicklung ging weiter und es gab 2009 ein Paper, das muss ich jetzt glaube ich mal raussuchen und in deine URL-Sammlung tun, das das derzeitige Bitcoin-Verfahren beschreibt.
Also theoretisch oder dann schon sagen sofort realisierbar oder ging es da erstmal von Theorie hin zum...
Das war erstmal eine theoretische Beschreibung. Ein gewisser Satoshi Nakamoto ist da derjenige, der mit dieser Entwicklung kontributiert wird, aber wo kein Mensch weiß, ob das sein wirklicher Name ist, ob es den überhaupt gibt. Ich paste dir das mal in den Chat und dann kannst du das für unsere Hörer auf die Webseite tun.
Die Wahrheit 5, der erste Wahrheit-Podcast mit URL-Liste. Verrücktes Backofenzeug.
So, da.
Sehr schön.
Und dann gibt es so eine Handvoll Entwickler, so der wichtigste, den man auch gelegentlich in Medien sieht, ist Gavin Andreessen, die diese Software also weiterentwickelt haben.
Den kennt man auch vorher, oder?
Du darfst mich nicht nach Namen fragen.
Okay. Okay. Also klar, der Typ so. Die haben das irgendwie gemacht. Mir fehlt es tatsächlich jetzt gerade immer noch am Verständnis sozusagen, wie funktioniert, also wie hat das gestartet? Wie hat das angefangen?
Vielleicht muss man was zu der Gelderzeugung in Bitcoin dazu erklären,
ja,
wie das funktioniert.
Gerne.
Weil das ist auch gekoppelt an diese Geschichte mit dem ewigen Logfile der Transaktionen. Mhm. Und zwar funktioniert das so, dass Hash kennst du ja, so Prüfsummen schon mal gesehen in deinem Leben, so SHA-256 Hash von Sachen.
Also für alle, die es noch nicht gehört haben, Hash sind im Prinzip, könnte man sagen, man rechnet aus einer langen großen Zahl eine etwas kürzere Zahl raus, die aber mit einer sehr großen Zuverlässigkeit aussagen kann, ob irgendetwas anderes genau diese lange Zahl repräsentiert oder nicht.
Genau, so funktioniert das. Und was sie sich jetzt bei Bitcoin ausgedacht haben, ist, dass also regelmäßig über dieses Peer-to-Peer-Netz alle Geldtransaktionen mitgeteilt werden und alle sammeln die. Und alle versuchen, das nennt sich Mining, versuchen einen Hash zu finden für die Transaktionen, die aufgelaufen sind. Aber mit der Besonderheit, dass dieser Hash nicht irgendein Hash ist, sondern der muss noch eine spezielle Bedingung erfüllen. Das heißt, man muss eine bestimmte Menge Rechenleistung aufbringen, um einen Hash zu finden, der also nicht nur die Transaktionen der letzten 10 Minuten drin hat, sondern außerdem muss der dann zum Beispiel kleiner 23 sein. Das ist so das Prinzip. Okay. Und das kleiner als wie viel das sein muss, ist gekoppelt an eine bestimmte Menge Rechenleistung, die in das System reingesteckt wird. Und das ist also sehr rechenzeitaufwendig, das zu machen. Und derjenige, der es schafft, einen solchen Block zu berechnen, der also für die für das ewige Logfile, die ewige Liste aller Transaktionen, den Block für die nächsten 10 Minuten errechnet hat, der bekommt als Belohnung für den Rechenaufwand, den er betrieben hat, 50 Bitcoins. Und diese 50 Bitcoins werden quasi aus dem Nichts geschaffen. Die werden, also genau wie die Zentralbank, Geld aus dem Nichts erschafft, indem sie es einfach drucken, kriegt man als Belohnung dafür, dass man das Logfile 10 Minuten weiter fortschreibt, 50 Bitcoins. Und da kommt das Geld her.
Also bevor jetzt alle ihre Rechner anwerfen, findet das sozusagen so SETI-mäßig in so einem verteilten Projekt? Jeder kann es auf seinem Rechner laufen lassen oder braucht man dazu schon so einen kleinen Keller mit irgendwie 4 Höheneinheiten Hochleistungsserver?
Also wer eine halbwegs aktuelle ATI-Grafikkarte hat, der hat auch noch relativ gute Chancen für...
Damn.
Du hast eine ältere Nvidia, ja?
Nee, ich habe eine aktuelle Nvidia, aber es ist halt eine Nvidia.
Das ist eine Nvidia, die sind nicht so toll dafür. Also wenn sie wirklich aktuell ist, dann tut sie vielleicht auch noch. Da muss man mal gucken, ob du damit über die Stromkosten kommst.
Ach so, ist das tatsächlich der Ansatz, dass man sagt, die Errechnung eines solchen Hashes ist so teuer, allein vom Stromverbrauch her, dass es sich nicht lohnt, das...
Na, es soll sich, der Punkt ist, es soll sich gerade so lohnen. Also es ist zum Betrieb des Systems notwendig, dass alle 10 Minuten jemand so einen Block errechnet. Es ist aber auch gewollt, dass es sehr, sehr aufwendig ist, einen Block zu errechnen, weil jemand, der mehr Rechenleistung hat, könnte sozusagen eine alternative Version der Realität erzeugen, indem er sagt, irgendwie eine folgende Transaktion gab es ja gar nicht und das ist mein Hash.
Ja.
Und also das ist sozusagen darauf designt. Wenn man so will, ist es ein verteiltes, kryptografisch abgesichertes Zeitstempelverfahren, mit dem Transaktionen einen Zeitstempel bekommen, wo die Sicherheit davon abhängt, dass man mehr Rechenleistung haben müsste als der gesamte Rest des Netzes, das da dran hängt, um eine Fälschung zu betreiben. Also das ist so die Überlegung, die dahinter steckt.
Das habe ich nicht genau verstanden, muss ich zugeben. Also ich bin bei dem Punkt hängen geblieben, es gibt diese Liste der ewigen Transaktionen findet in 10-Minuten-Blöcken statt und für diese 10-Minuten-Blöcke muss es einen Hash geben, also so eine Art Kontrollzahl. Die auszurechnen bedarf relativ hoher Rechenleistung. Zur Belohnung kriegt man aber, wenn man die ausgerechnet hat, 50 Bitcoins.
Genau.
Erste Frage, das macht also einer, also ein 10-Minuten-Block wird komplett auf einem Rechner oder von einer Instanz ausgerechnet oder ist das auch verteilt?
Es gibt da sogenannte Pools. Also da man mit deiner Nvidia-Grafikkarte, wir können nachher mal klicken, was du für eine Karte hast und wie lange das dauern würde, so einen Block zu errechnen bei der derzeitigen Schwierigkeit. Also es dauert in der Regel auf so einer normalen Hardware schon, also wenn man eine wirklich aktuelle Karte hat, dann dauert es gerade so 20 bis 30 Tage, so einen Block zu berechnen im Schnitt. Wenn man eine etwas ältere hat, dann durchaus auch mal ein Jahr. Und deswegen gibt es mehrere sogenannte Pools, wo man also Rechenleistung beiträgt und nach dem Anteil der Rechenleistung, die man beigetragen hat, man auch einen Anteil dieser 50 Bitcoins ausgezahlt bekommt.
Ist es denn auch so, dass, also wenn du sagst, es dauert so lange, ich berechne einen 10-Minuten-Slot, brauche aber 20 bis 30 Tage. Mhm. Heißt das, eigentlich ist es so, ich berechne sozusagen den Hash für so einen Slot und dann sage ich, guck mal, ich habe 10 Minuten und dann wird er angefügt?
Nee, es ist so, dass du sozusagen immer 10 Minuten lang probierst, aus den aufgelaufenen Transaktionen einen Block zu errechnen. Und wenn irgendjemand kommt und sagt, haha, ich war schneller, dann verwirfst du sozusagen die Sachen, die jetzt in dem Block schon drin sind, die also schon im ewigen Logfile stehen, nimmst nur die noch nicht bearbeiteten weiter.
Okay.
Und es läuft also darauf hinaus, dass du immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür hast, dass du das richtige Ergebnis hast.
Und
also du musst nicht 100 Tage an einem Block rechnen, sondern du kannst 100 Tage lang jeweils 10 Minuten lang versuchen, den nächsten Block zu erzeugen und hast trotzdem, also statistisch gesehen, die Chance, nach 100 Tagen das mal zu schaffen.
Und die steigt, je länger ich dranbleibe oder sozusagen...
Ja, klar, je länger du rechnest, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch was rausbekommst.
Okay, und wie war das dann mit dem, dass ich jemand anders hinsetzen kann und sagen kann, guck mal hier, ich habe auch so einen Hash berechnet?
Dafür brauchst du, also er wird natürlich verifiziert, so ein Hash. Es kommt, also wenn du sagst, ich habe hier einen Block berechnet, und dann kommt das Netz und sagt, nee, nee, der Block stimmt aber nicht, dann wird er auch verworfen. Das heißt, man muss sozusagen mindestens so viel Rechenleistung haben wie der Rest des Netzes, um plausibel so einen Block fälschen zu können. Um plausibel sagen zu können, nee, irgendwie die Realität ist anders und ich habe hier einen Beweis, dass sie anders ist und da einen Beweis und dort einen Beweis. Und also, es wird sozusagen, je mehr Leute mitrechnen, je mehr Leute Rechenleistung reinstecken, desto schwieriger wird es, für jemanden eine alternative Version der Realität zu erzeugen.
Im Nachhinein dann quasi?
Ja, oder laufend. Also man kann ja auch sozusagen probieren, jetzt abzubiegen.
Okay. Und das funktioniert halt so, wenn ein Block, der fertig ist, wird dann sozusagen ausgegeben und den merken sich alle.
Genau, so funktioniert
und
das.
Und deswegen, ja. Deswegen gibt es dann quasi ein kollektives Gedächtnis.
Genau.
Und wenn jemand, das ist dann, gibt es da nicht irgendwie in der Informatik so ein Fach, das byzantinische System oder sowas, dass du immer eine bestimmte Anzahl an, also wie viele Systeme du in einem Ding brauchst, damit es sicher ist? Gefährliches Halbwissen, Leute.
Kann man, glaube ich, in dem Fall nicht anwenden, diesen Begriff. Es geht schon um die Gesamtrechenleistung. Aber wenn man diese Bitcoin-Software zum ersten Mal startet, dann fängt er tatsächlich an, eine Liste aller je berechneten Blöcke und damit also eine Liste von allen je passierten Transaktionen runterzuladen, zu überprüfen, ob die Hashes alle stimmen, also ob sozusagen die Geschichte, die da erzählt wird, plausibel ist in sich. Und dann kann man live an dem Netzwerk teilnehmen.
Okay, und ist das irgendwie eine kleine Software, die man bei sich dann auf dem Rechner hat und laufen lässt? Oder wie macht man das?
Genau.
Okay, so funktioniert also dann, wenn wir also sagen, an dieser Liste dran, dann hat man diese 50. Was nochmal genau, was ist ein Bitcoin? Ein einzelner?
Du hast ja gerade so was wie ein Bitcoin existiert eigentlich gar nicht wirklich, sondern es ist im Prinzip ein großes Buchhaltungssystem. Das heißt, eigentlich hast du keine Bitcoins, sondern du hast Konten. Bitcoin ist bloß eine Zahl. Also es funktioniert nicht anders, als dein Bankkonto zu Hause funktionieren würde, außer dass das Konto nicht bei deiner Bank liegt, sondern auf deinem Rechner. Und du hast auch nicht ein Konto, sondern du hast ein Konto pro Identität. Also da kommt die Geschichte mit der Anonymität wieder rein.
Aber du hast ja gerade gesagt, wenn man so einen Block, wenn man es schafft, so einen Block dem System zu berechnen, kriegt man 50 Bitcoins.
Ja, genau.
Was heißt das?
Das heißt, dass im ewigen Logfile drin steht, der Teilnehmer mit dem Schlüssel so und so bekommt 50 Bitcoins. Und dann kannst du hinterher diese Bitcoins ausgeben. Und dann steht im ewigen Logfile drin, der Teilnehmer mit der ID so und so hat 10 Bitcoins an den Teilnehmer mit der ID so und so übertragen. Und dann kann jeder sozusagen jederzeit nachrechnen, wie viel Geld auf einem bestimmten Konto liegt.
Jetzt ist es ja so, du hast ja erklärt, also ein Bitcoin ist quasi so, ist nur deswegen etwas wert, weil sich Leute darauf einigen. Das heißt, um für einen Bitcoin etwas zu bekommen, kann ich entweder irgendwo hingehen und sagen, ja, diese Leistung ist mir so und so viele Bitcoins wert, also was auch immer da passiert. Und der andere sagt, ja, das ist okay, und die einigen sich drauf, dann kann man das irgendwie transferieren.
Genau.
Wie geht das? Das ist einfach so, dass dann in dieses ewige Logfile reingeschrieben wird, Bitcoin Nummer so und so.
Tja, wenn wir jetzt einen Videopodcast machen würden, könnte ich es dir einfach vorführen.
Also machen wir aber
das auch den Nutzern vorführen.
Das ist ja die besondere Herausforderung.
Aber ich kann es dir einfach mal machen und es dabei versuchen, blumig zu schildern.
Okay.
Man startet dann so einen Bitcoin-Client.
Ja. Und dann passiert erstmal lange nichts.
Dann passiert erstmal lange nichts.
Weil in deinem
passiert
Laptop
lange nichts.
Der Vorführeffekt funktioniert übrigens auch bei digitaler Währung, Leute.
Ja.
Es ist nicht so, dass der beschränkt ist auf die richtige Welt.
Habe ich das Fenster vielleicht schon offen? Ich habe es noch nicht offen. Na gut, wir warten hier mal ein bisschen. Ich kann es dir erklären. Da geht also so ein Fenster auf. Da steht dann im Wesentlichen drin, welche Transaktionen man gemacht hat. Also Geld, das reingekommen ist, Geld, das rausgegeben ist. Und man hat so eine Bitcoin-ID. Das ist so ein 20 Zeichen ungefähr lang, besteht aus Zahlen und Buchstaben.
Das ist deine Identität im Bitcoin-System.
Genau. Eine der Identitäten. Man kann davon beliebig viele haben. Why, oh why doesn't it work? Und wenn ich jetzt Geld verschicken will, dann gehe ich in meinen Bitcoin-Client, klicke auf Geld senden. Guck mal, da ist er. So, da habe ich also hier oben meine Bitcoin-Adresse, wo ich auch sagen kann, irgendwie, nee, die gefällt mir nicht, generiere mir mal eine neue. Und wenn ich Geld senden will, gehe ich auf Send Coins. Dann gebe ich hier, ich kann ja mal Geld von meinem einen Konto auf das andere Konto übertragen. Ich könnte es, wenn ich es markieren könnte. Man gibt hier die Bitcoin-Adresse ein, hier den Betrag und dann klickt man abschicken und dann kommt das Geld an.
So. Aber wie genau passiert das sozusagen? Der schreibt, in dem aktuellen 10-Minuten-Block schreibt er also rein, in Identität 1 hat er in Identität 2 so und so viele Bitcoins verschoben. Und das passiert ja erstmal nur bei dir auf einem Rechner, wird dann ins Netz kommuniziert, genau, und dann schreiben sich das alle auf.
Genau, so funktioniert das. Es schreiben sich alle auf und in den nächsten Block, der erzeugt wird, wird das dann reingeschrieben. Und im Laufe der Zeit kommen dann die Bestätigungen rein, dass diese Transaktion jetzt Bestandteil des offiziellen Logfiles ist. Also wenn man das macht, hat man noch nicht sofort die Bestätigung, dass das Geld auch angekommen ist.
Das ist quasi wie so eine Überweisung, die erst nach 3 Tagen, aber hier wahrscheinlich schneller.
Genau, nach 10 Minuten. Also alle 10 Minuten kommt so eine Confirmation und irgendwie, also nach 10 Minuten sieht man schon, dass es funktionieren könnte. Das könnte aber immer noch gefälscht sein. Dann 20, 30, 40, 50 kommen immer weitere Confirmations rein, weitere Blocks, die drangehängt werden, wo deine Transaktion davor drin ist. Und also im Schnitt nach einer Stunde kann man sagen, das Geld ist wirklich 100%ig zuverlässig angekommen.
Wollte ich gerade sagen, was ist die Schwelle dafür?
In der Regel so 5 bis 6 Confirmations.
Und das kann man aber selber festlegen, wie viel man da haben will oder wie läuft das?
Kann man machen. Also die Software, man kann die Software an der Stelle modifizieren, das, je nachdem, wie man das haben möchte. Also wahrscheinlich wird man, wenn man Kleinstbeträge verschiebt oder wenn man den anderen kennt, wird man nicht warten, bis 6 Confirmations da sind, sondern irgendwie gleich die Transaktion auslösen.
Und das heißt sozusagen, die eigentliche Transaktion wird dann erst ausgelöst, wenn diese Confirmations da sind. Solange ist es quasi on hold, das Geld, noch bei dir im originalen
Konto. Das kann man machen. Es ist sozusagen im Limbo, weil man hat ja schon mitgeteilt, dass man es loswerden will und hat das sozusagen mit seinem digitalen Schlüssel unterschrieben. Das ist sozusagen wie ein unterschriebener Scheck, der in der Post ist, kann man sich das vorstellen.
Okay. So,
Geld ist quasi schon weg, ist aber noch nicht angekommen. Irgendwo dazwischen.
Ist es denn auch so wie mit der Post, wenn ich das Geld an den falschen Typen schicke, habe ich Pech gehabt?
Ja.
Oh.
Ja, also man kann das Geld nicht zurückholen, man kann Transaktionen nicht sperren. So, das,
in dieser Hinsicht ist es tatsächlich wie Bargeld. Wenn ich den Zehner aus der Hand gegeben habe, bin ich auf den Goodwill des Typen angewiesen, der den Zehner jetzt hat und dann einsieht, ach, das stimmt, du wolltest das gar nicht mehr geben, hier hast du ihn wieder oder nö, behalte ich.
Genauso funktioniert das. Also es funktioniert da sehr, sehr ähnlich wie Bargeld. Das geht sogar so weit, dass die Bitcoins, hatten wir schon gesagt, sind nicht wirklich Bitmuster, die Münzen entsprechen, aber für die Identitäten, an die man seine Bitcoins schickt, also sozusagen was im ewigen Logfile drinsteht, wer das Geld gerade hat, dafür hat man einen Schlüssel, also wieder so einen privaten Schlüssel, wie bei PGP so ähnlich funktioniert das, der auf deiner Platte liegt. Und wenn der Schlüssel abhanden kommt, wenn man den verliert, also wenn man ihn aus Versehen löschen sollte, ist es, als hätte man das Geld angezündet und verbrannt. Ist dann einfach weg. Man kommt da nicht mehr ran.
Okay.
Und wenn man so unvorsichtig ist und so einen Bitcoin-Schlüssel auf einer unverschlüsselten Platte hat und seinen Laptop verliert und jemand findet das, findet den Schlüssel, dann ist es, als hätte er Bargeld gefunden. Dann ist es sein Geld.
Wow. Das ist quasi wie das Portemonnaie verlieren.
Genau.
Okay, das heißt aber dann eigentlich wieder, ich bräuchte ja, wenn ich wirklich paranoid bin, nochmal einen extra Rechner, auf dem ich nichts anderes mache als Bitcoin.
Na, ja, zumindest Backups, ja.
Naja, die helfen mir.
Backups helfen.
Aber das ist eine spannende Frage, zu sagen, was ist denn jetzt, wenn zwei Leute den Schlüssel haben und verwenden?
Ja, dann ist die Frage, wer schneller auf Ausgeben klickt. Also falls dir das tatsächlich passieren sollte, dass du weißt, dass jemand deinen Schlüssel hat, dann solltest du da auf neue Identität anlegen klicken und all dein Geld auf die neue Identität schieben, weil da kommt dann der Dieb nicht mehr ran.
Okay, man kann nicht irgendwie eine Identität, sperren bringt ja nichts, das Geld ja auch einfach.
Sperren geht nicht, bringt nicht.
Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, also das hört sich jetzt für mich wie so eine typische Nerd-Sache an. Also, wir machen das, weil es geht, weil es irgendwie lustig ist. Aber ich sehe ganz ehrlich tatsächlich noch keine Vorteile davon. Also was hat man davon, dass man so ein System hat? Anonym ist es ja auch nicht. Oder doch?
Eine Anonymität kann man bekommen dadurch, dass man ja beliebig viele von diesen Identitäten haben kann. Also der Eigentümer des Geldes ist ja bloß ein String und man kann da auf New klicken in seiner Software, dann hat man eine neue Identität, die ist halt an nichts gekoppelt. Das heißt, erstmal ist es nicht anonym, sondern pseudonym mit mehreren Pseudonymen. Und wenn man Anonymität will, dann muss man so eine Sache machen wie das Geld halt irgendwo hin verschieben. Also so ähnlich wie Tor funktioniert, dass alle Leute erstmal auf einen Rechner connecten und von dem wird dann zum weiteren Rechner connected und von dem weiter und dann wieder raus. So kann man auch so Geldmixe machen, also ein Service, wo man einfach all sein Geld einzahlt und dann auf einer anderen Identität wieder ausgezahlt bekommt.
Da musst du aber dem Mixer vertrauen. So, wenn der doof ist, dann ist es auch. Also sagen, Anonymität geht, ist aber jetzt nicht, also systemimmanent. Muss man sich schon noch drum bemühen.
Da muss man sich schon noch drum bemühen, ja.
Am spannendsten ist ja dann wieder die Stelle, also weil Identitäten kannst du ja genug klicken und da kann ich die zwar alle nachverfolgen, aber sobald mir die erste fehlt, weiß ich ja nicht, wo das Geld her hat. Am spannendsten ist ja die erste Stelle, du musst ja irgendwoher Bitcoins bekommen. Wo kommen die eigentlich? Also, Herrgott. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt gerade keinen 10-Minuten-Block berechnet habe, kann ich mir auch Bitcoins kaufen, habe ich gelesen.
Die kann man sich auch kaufen.
Genau. Wo macht man das? Wie funktioniert das? Und wissen die dann nicht auch, wer ich bin?
Da gibt es sogenannte Exchanger. Also das funktioniert wie Börsen quasi, wie Finanzmarktplätze funktioniert das, wo man sich hinconnectet, wo Leute, die Bitcoins verkaufen wollen und Leute, die Bitcoins kaufen wollen, ihre Gebote reinstellen und die Seite funktioniert quasi als Arbitrator, als Market Maker, als irgendwie, okay, du willst kaufen, du willst verkaufen, passt zusammen hier, ihr beide. Mhm. Und die Seite, auf der der Trade stattfindet, weiß erstmal nicht, wer ich bin. Aber ist natürlich die Frage, wie kommt mein Geld dahin? Und wenn man da natürlich mit PayPal bezahlt, dann weiß derjenige, der mir die Bitcoins verkauft hat, welche PayPal-Identität ich bin. Und ich weiß, welche PayPal-Identität er ist.
Aber anders gibt es auch quasi, also ich meine, der Punkt ist ja gerade, es gibt gar kein anderes System um Geld. Also es gibt nicht ein anderes System als PayPal, aber es gibt kein anonymes.
Es gibt so mittelanonyme Systeme. Sowas wie Liberty Reserve zum Beispiel ist eines der größeren.
Was macht das?
Das ist, sowas wie PayPal, aber sie legen nicht so einen großen Wert darauf, wer du wirklich bist. Vorsichtig ausgedrückt. Sitzen in Costa Rica. sind auch sehr beliebt. Also wenn man so Dinge tut, wie zum Beispiel, man sitzt in den USA, spielt gerne Online-Poker, das ist da aber gerade verboten worden, weil irgendwie Staatsgrenzen überschreitendes Glücksspiel und deswegen verboten. Mhm. Dann kann man bei den Anbietern von Online-Poker sein Geld auch über Liberty Reserve einzahlen. Mhm. Und das ist also quasi eine bereits existierende Schatteninfrastruktur, die genau dafür da ist. Also es gibt Leute, die behaupten, es ist sowieso CIA kontrolliert, aber...
Also das sind sozusagen nur der erste Schritt in einer langen Kette. Das ist sowas wie diese Anonymitätsserver, die im Netz sozusagen sind, wo man sich einfach selber eintragen kann. Aber die bieten ja nur einen Schritt Anonymität. Also wenn die dich verraten, bist du dann auch wieder am Start. Das heißt also, es geht auch hier darum, sozusagen also hinreichend viele Schritte da einzubauen, damit man, wenn man gar nicht verfolgt werden will, das tatsächlich anonym, also beziehungsweise hinreichend schwierig anonym kriegt.
Was man natürlich versuchen kann, ist anonyme Dienstleistungen anzubieten. Also es gibt ja Anbieter von Dienstleistungen, die Bitcoins nehmen, die so Sachen anbieten wie Shell-Hosting, wie VPN-Zugriffe und so weiter und so fort. Sowas kann man ja auch machen. Mhm. Keine Ahnung, Drogen übers Netz verkaufen, irgendwie sowas.
Ist das nicht verboten?
Ja. Also du hast sicherlich eine internationale Hörerschaft und bestimmt sitzt auch jemand in einem Land, wo es nicht verboten ist.
Ja, ja, natürlich. Okay, aber das ist übrigens auch ein interessantes Ding, über das wir uns gleich noch unterhalten müssen, die Anwendungsszenarien. Vor allen Dingen die Anwendungsszenarien, die Leuten einfallen, wenn man ihnen sagt, pass mal auf, da gibt es dieses komische Ding im Internet. Mhm. Jetzt haben wir also Geld, wir wissen auch, wie wir das überwiesen bekommen, wo es herkommt, wie das Ganze berechnet wird. Zu den Entitäten fehlt uns, glaube ich, auch nichts. Diese Software, wo kriegt man die her? Also wer macht das?
Die Software gibt es bei bitcoin.org. Warte, ich gebe dir nochmal zwei Links. Das erste, was ich dir gebe, ist ein Service, der eine Marktübersicht über alle Bitcoin-Exchanger bietet. Mhm. Also da werden die verschiedenen Dienstleister, wo man so einen Bitcoin-Exchange machen kann, aufgelistet. Also inklusive total schicken Graphen mit Kursentwicklung und wie man das also von den professionellen Trading-Seiten so kennt.
Gibt es auch schon so Spekulanten?
Ja, natürlich gibt es das schon.
Und okay. Was ist denn der Bitcoin eigentlich gerade wert? Jetzt zum Moment der Aufzeichnung.
Der aktuelle Kurs, lass mich kurz Reload drücken, ist bei Wir sind hier im Hinterhof und mein Internet ist langsam.
Es ist nicht so, dass ich keinen WLAN hätte, aber hey.
Dann müssen wir erstmal umkonfigurieren. So,
es lädt. Schick mir doch einfach den Link.
Habe ich schon.
Dann kann ich ja selber gucken, wo der Kurs ist.
Kannst du selber gucken, ja.
Verrücktes Backofen sagt. Und das alles live, während ihr Podcast aufgezeichnet hört. Wait, da ist doch irgendwo ein Fehler. Egal. So, ich schreibe jetzt erstmal hier den Link in die Liste, dann gucken wir. Und um Gottes Willen.
Der oberste ist der größte Exchanger.
Ja.
Und wir sehen da.
$6.
$6.20 ist der letzte Preis, ja.
Okay. Was ist das 30-Day-Volume, was hier steht?
Das ist der Gesamtumsatz in den letzten 30 Tagen. Da wurden also 1 Million Bitcoins getradet zu einem Gesamtvolumen von 4,7 Millionen US-Dollar.
What?
Ja.
Das ist übrigens Liberty Reserve, der größte Anbieter, den wir haben.
Nein, Moment, der Anbieter ist Mt. Gox.
Okay.
Und der macht aber Liberty Reserve zu Bitcoin. Das heißt, der nimmt Geld.
Ah, verstehe.
Genau, es gibt noch andere Handelsplätze, also zum Beispiel darunter siehst du Bitcoin, PayPal, US-Dollar. Da kann man mit PayPal in US-Dollar bezahlen, Bitcoin zu bekommen. Das ist der.
Ja.
Da ist eine polnische Site, wo man per polnischer Banküberweisung Bitcoins kaufen kann.
Ja, verrückt.
Ja, und den finde ich sehr spannend. Da kann man nämlich Second Life, also so Linden Labs Dollar gegen Bitcoins tauschen.
Der Kurs ist übrigens 1665. Latest Price. Mhm. Spannend. Okay, da gibt es also sagen, okay, da ist aber echt schon richtig viel Geld drin. Also ich meine 4 Millionen so im internationalen Vergleich, aber für mich persönlich wäre das schon jede Menge Kohle.
Das ist schon ganz schön viel Geld, ja.
Okay, da kriege ich das also her zu einem Kurs. Der Kurs schwankt ja eigentlich?
Der schwankt auch relativ stark noch momentan.
Mhm.
Wenn du Graphen sehen willst, musst du dann mal auf Mt. Gox draufklicken, genau da. Und da siehst du eine 60-Tage-Übersicht und wir sehen also, am 1. April lag der Kurs noch so bei einem Dollar. Da ja, und ist jetzt zwischendrin mal auf 8 gestiegen. Diese Dinger sind die Handelsvolumen.
Ja.
Wenn da so Balken sind, sind das Handelsbereiche, also sozusagen Preisspannen innerhalb des Tages.
Also Leute, ich muss euch gestehen, ich bin ehrlich gesagt an dieser Stelle ausgestiegen und ich finde auch tatsächlich, diese ganzen Börsenspiele haben mich immer extrem irritiert. Wenn ihr das machen wollt, bitcoincharts.com ist die Seite und man kann auf jeden Fall, also alles, was ich jetzt noch sehen kann und sagen will, ist, der Kurs ist nicht sozusagen nur wechselhaft, der schwankt richtig, also da geht es hoch und runter und sowas. Da kann man sich auf jeden Fall nicht drauf verlassen irgendwie. Was ja aber schon wieder zur spannenden Frage führt, wenn ich so Bitcoins habe, weiß ich ja gar nicht, was die wert sind. Eigentlich.
Ja, das weißt du bei einer normalen Währung auch nicht. Die schwankt in der Regel nicht so stark, ja, weil dann Zentralbanken dahinter stehen, die anfangen, Marktintervention zu machen, wenn sie sich zu doll bewegt.
Mhm.
Aber es ist tatsächlich so, dass einige der Seiten, wo per Bitcoin gehandelt wird, mittlerweile einen Automatismus da haben, wo der aktuelle Kurs geholt wird und die Preise tagesaktuell umgerechnet werden. Also was es da kostet, ist jeden Tag anders.
Mhm. Ah, okay.
Ja.
Aber dann hat man sozusagen... dann ist die Wertidee egal, sondern man kriegt halt, dann geht es halt tatsächlich um die Anonymität oder sagen, um die Art und Weise, da Geld hinzuschicken, die da.
Jetzt
hast du schon ein paar Services erwähnt, die man machen kann. Ich habe da auch einen sehr interessanten O-Ton. Ich habe ja gestern in meiner, ich sag mal, Sendung, für die ich bezahlt werde, mit einem Typen gesprochen, der sich für T3N, für diese Seite mit diesem Thema beschäftigt hat. Und der Artikel hieß, das irgendwie das gefährlichste Open Source Projekt aller Zeiten, glaube ich, irgendwie so ähnlich. Und ich wollte natürlich als erstes von dem wissen, warum das denn jetzt genau gefährlich ist. Und da hat er dazu das Folgende gesagt.
Ja gut, also wenn man es genau nimmt, dann ist Bitcoin eigentlich die Personifizierung des Schwarzgelds auf der virtuellen Ebene. Und daran kann ja im Grunde genommen außer denjenigen, die heute schon mit Schwarzgeld am liebsten bezahlen, keiner ein Interesse haben.
Aber wieso Schwarzgeld? Das ist ja sozusagen einfach ganz normales Bargeld. Wenn ich im Supermarkt bezahle, dann weiß ja auch keiner, von wem das kommt.
Ja, ich sage mal Schwarzgeld deshalb, weil es nicht nachvollziehbar ist, von wem was kommt. Es ist nicht, kann nicht getrackt werden. Es ist einfach wie bei Emule ein Song downloaden, wobei das da noch einfacher ist, den Endverwender nachvollziehen als bei Bitcoins. Es ist einfach etwas, was sich völlig außerhalb jeglicher Regulation vollzieht, absolut außerhalb jeglicher, wie soll ich sagen, Nachvollziehbarkeit. Es findet einfach statt, keiner weiß wann, wo, wohin, von wo. Und es ist einfach etwas, was wie die Luft durch die Atmosphäre zieht.
Das haben wir ja gerade genau erklärt, dass das stimmt, sagen, dass es so ist. Aber was ich spannend finde, ist die erste Idee, die er hat, Dieter Peterreit, das ist übrigens, habe ich gerade vergessen zu sagen, Entschuldigung, ist halt, dass man damit illegale Sachen macht. Und ich habe ihn auch dann später im weiteren Verlauf des Interviews nochmal gefragt, ob er das wirklich so nachteilig sieht, dass es so Spaß ist. Und dann wurde es richtig spannend, hat er nämlich Folgendes gesagt. Also Folgendes, was ich euch gleich vorspiele, total geil, seit diese Podcast-Technik so großartig geworden ist, kann man genauso wie im Radio richtig gut verpeilen. Pass mal auf, jetzt funktioniert es, glaube ich.
Also ich finde es auch nicht schlecht, wenn man unkontrolliert Geld empfangen kann, unkontrolliert Geld irgendwohin bringen kann. Das ist für mich persönlich auch als Freiberufler ein ganz attraktiver Gedanke.
So, das finde ich halt spannend, ja. Das ist, man fragt ihn zu sagen, gibt es denn da nicht irgendwelche Vorteile? Und der impliziert quasi Steuerhinterziehung. Also vielleicht habe ich nur ich das rausgehört aus dem, was er gerade gesagt hat, aber
ja, also wir waren ja vorhin bei den Cypherpunks und da gibt es eine Abteilung der Cypherpunks, die sogenannten Krypto-Anarchisten. Und das ist halt also wirklich knallharte anarchistische Lehre, nämlich Staat ist schlecht, Individuum ist gut und Staat gehört eigentlich abgeschafft, weil irgendwie alle Gesellschaftsstrukturen sich als freiwilliger Zusammenschluss von Individuen vollziehen sollten und nicht durch eine Staatsmacht von oben. Mhm. Und es gibt also durchaus Leute, die sagen irgendwie, naja, so dass Drogen verboten sind, ist eh Unsinn und passt nicht zum anarchistischen Gedanken und Steuern passen auch nicht zum anarchistischen Gedanken, sondern irgendwie es geht darum, dass man dann freiwillig bezahlt. So, ich gebe das jetzt mal nur so ohne Bewertung wieder, wie ja. Die Leute das sehen. Mhm. Ich habe es auch versucht, irgendwie mal mit ihnen zu debattieren und so auf die Frage, wer denn dann die Straßen vor der Tür bezahlt und die Kindergärten, kriegt man dann immer interessante Antworten wie, naja, dann müssen die Leute dann doch zusammenlegen. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Es klingt für mich so ein bisschen wie der Kommunismus, so wenn alle Leute gut sind und freiwillig ihre Steuern bezahlen, beziehungsweise an den zentralen Dienstleister, dann wird das auch alles prima.
Das hat ja bis jetzt immer total gut funktioniert.
Ja, genau. Also kein Mensch weiß, was da passieren wird. Und ich weiß nicht, ob Bitcoin gefährlich ist. Ich glaube aber zumindest, dass es als gefährlich wahrgenommen werden wird. Also wenn WikiLeaks schon als Bedrohung wahrgenommen wird durch die Staaten, wo es bloß um Informationen geht, wie werden die Staaten reagieren, wenn sie merken, dass sie die Kontrolle über die Geld- und Finanzmärkte verlieren, wenn sie merken, dass das mit dem Steuereintreiben nicht mehr funktionieren wird? Geldmengen können nicht mehr gesteuert werden. Also das finde ich schon spannend.
Aber das ist doch aber eigentlich Quatsch. Weil das Argument, was er auch gebracht hat, war dann, dass die dass der Staat sozusagen ja, also der Vergleich mit dem Bargeld, meinte er, der hinkt ein bisschen, weil beim Bargeld ist es ja so, dass da werden halt Steuern drauf, warum ich im Supermarkt einkaufen gehe, hatte er gesagt. Mhm. Und dann denke ich so, das ist ja bei, wenn das Bitcoin ist auch genau dasselbe wie Bargeld und es wird auch genauso funktionieren. Das heißt, Steuern auf Bargeld werden ja nicht dadurch erhoben, dass sich jemand von dem Geldschein irgendwie so ein Stück abschneidet, sondern dass der Geschäftsführer sagt, ich habe so und so viel eingenommen und ich müsste deswegen das und das an Steuern bezahlen. Da gibt's also, ist es total undenkbar für eine digitale Währung, sagen, so ähnliche Systeme zu finden?
Das mit dem Bargeld und den Steuern ist ja so eine Sache, ne? Also zum einen hast du so Geschichten wie, dass es verboten ist, größere Mengen Bargeld über die Grenze zu tragen. Also darfst ja bloß bis 10.000 Euro, alles darüber ist deklarationspflichtig, was dann dem Finanzamt mitgeteilt wird, dass da so viel Bargeld sich bewegt hat, was natürlich bei Bitcoin komplett wegfällt. Du kannst mit Bitcoin 1 Million irgendwohin auf dem Planeten transferieren, ohne dass es jemand merkt.
Ja, du kannst aber auch 100.000 sozusagen Euro irgendwo hin tun.
Ja, aber das wird zunehmend schwierig. Also es ist ein physikalischer Gegenstand, den man tatsächlich aktiv über die Grenze schmuggeln muss. Also nicht, dass Leute das nicht machen oder so, ja, um Gottes Willen. Oder wenn du, sagen wir mal, du hast ein Geschäft, du machst Getränkeausschank in einer Kellerbar in Berlin, ja, dann kommt das Finanzamt und guckt, wie viel Alkohol du dafür eingekauft hast und kommt auch mal vorbei inkognito und guckt sich deine Getränkepreise an und dann rechnen sie mal aus, wie viel Getränke du so ausgeschenkt hast mit dem Geld, was du für Alkohol ausgegeben hast und gucken, ob das zu deinen deklarierten Bargeldeinnahmen passt. Also so funktioniert das Enforcement. Wahrscheinlich muss es dann da auch so funktionieren. Aber durch diese Virtualisierung wird das alles nochmal erheblich viel einfacher. Also es ist nicht mehr so, dass du mit Paletten voller Geld rumfahren musst, weil du das schon mal gesehen hast. So
nee, Paletten voller Geld.
Paletten voller Geld.
Das letzte Mal in Fast and Furious 5, aber ich weiß nicht, ob das hier als Referenz auch was gilt.
Es gibt da so Fernsehaufnahmen über irgendwie größere Drogeneinkäufe in Afghanistan, weil die CIA ist immer sauer, wenn da ihr Monopol verletzt wird. Und da haben sie tatsächlich so also eine komplette Palette voller 100-Dollar-Scheine mit irgendwie Folie drum gewickelt, die sie irgendwie mit einem Gabelstapler in den Flieger reinfliegen, um damit zu bezahlen.
Alright.
Also natürlich ist es richtig, es gibt bereits jetzt eine Schattenwirtschaft und es gibt Schätzungen, die sagen, dass mittlerweile 30% der Wirtschaft auf dem Planeten Schattenwirtschaft ist, das heißt an den Steuererhebungssystemen der Staaten vorbei. Und zwar nicht nur im Kleinen, sondern insbesondere im Großen. Also viele große Konzerne zahlen einfach gar keine Steuern mehr, weil die Entität, wo der Gewinn dann ankommt, irgendwo auf den Cayman-Inseln sitzt oder auf einer Karibikinsel und da zahlen sie dann keine Steuern für. Und das ist dann natürlich nur so halblegal, weil die Leute eigentlich hier wohnen, aber das tröpfelt dann von Konto zu Konto und ist dann irgendwie weg.
Aber jetzt ist ja dieses Bitcoin-System irgendwie, ich habe gehört, es kann insgesamt kann es nur 21 Millionen Bitcoins geben.
Ja.
Warum das eigentlich?
Es wird zunehmend schwierig. Ich hatte erwähnt, dass irgendwie für das Berechnen dieser Blocks man einen gewissen Aufwand betreiben muss. Mhm. Und dieser Aufwand steigt. Und zwar steigt der mit der Netzgröße mit.
Mhm.
Und die 21 Millionen sind sozusagen der Grenzwert der Kurve, die immer flacher wird, wo die hinläuft für die Gesamtgeldmenge. Es ist allerdings so, dass so ein Bitcoin 8 Stellen hinterm Komma hat. Das heißt, man hat 21 Millionen mal die 100 Millionen durch die Stellen hinterm Komma. Das heißt, es ist eigentlich genug Geld da.
Das ist die Unterteilung quasi. Das
die Unterteilung,
ist dann, ich ja. kleiner unterteilen. Hm. Aber wenn man die, also einerseits stellt sich das für mich heraus, ist es also ein technisches Problem, was ja dann irgendwann obsolet wird durch Moore's Law, oder nicht? Oder wird es so komplex, dass es selbst sozusagen die anzunehmende
Hardware... Nein, das ist sozusagen die Hardware-Entwicklung, das ist da alles eingebaut. Es gibt sozusagen da einen Balancing-Mechanismus, der sich daran orientiert, wie lange es gedauert hat, den letzten Block zu berechnen.
Mhm.
Und der beeinflusst die Schwierigkeit und der sagt sozusagen, wie dicht man an einen bestimmten Wert rankommen muss mit seinem Hash, damit man da noch rankommt. Also das
okay.
Also auch wenn irgendwie jetzt plötzlich alle Leute anfangen, all ihre Grafikkarten da drauf zu werfen und unter Einberechnung von Moore's Law, bleibt die Geldmengenentwicklung konstant.
Dann macht der Algorithmus sozusagen einfach nur schwerer. Kann eigentlich irgendjemand den Algorithmus faken oder ist der sozusagen dann auch verteilt? Und deswegen
der ist auch verteilt. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Du musst sozusagen die Mehrheit des Netzes haben, um dann dich abspalten zu können, einen anderen Weg nehmen zu können.
Ja. Okay. Da haben wir aber sozusagen trotzdem, wir haben diese Obergrenze 21 Millionen Bitcoins. Der Kurs ist jetzt gerade irgendwie bei, was war heute? 6?
Mhm.
Aber selbst wenn wir 10 nehmen, heißt es sozusagen, es gibt die maximal denkbare Menge von Geld ist 210 Millionen US-Dollar. Also der Gegenwert.
Dann wird der Kurs wahrscheinlich steigen pro Bitcoin.
Wenn die voll sind.
Ja, wahrscheinlich schon vorher. Also wenn die Geldmengenentwicklung ist ja absehbar. Es sind halt einfach 50 Bitcoins alle 10 Minuten.
Mhm.
Das heißt, man kann genau ausrechnen, wie viele Bitcoins zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Das heißt, es macht durchaus Sinn, sich jetzt mal um ein paar Bitcoins zu kümmern und die einfach liegen zu lassen.
Das, also wenn man dran glaubt, dass es alles funktionieren wird, ja.
Glaubst du dran?
Nicht genug, um tatsächlich Geld drauf zu werfen, aber wenn ich so eine Art Grafikkarte hätte, würde ich die durchaus mal ein paar Wochen rechnen lassen. Ja.
Okay, also macht keinen Unsinn, Kinder. Worauf ich aber hinaus wollte, ist diese 210 Millionen US-Dollar, die halt möglicherweise mehr werden, sind aber immer noch keine Milliarde. Und deswegen frage ich mich gerade, ob dieses System tatsächlich eine Bedrohung vorstellen kann.
Naja, es gibt keinen Grund dafür, dass der Kurs auf 10 Dollar pro Bitcoin begrenzt ist, dass er nicht auf 100 oder 1000 steigen wird.
Hm. Und du meinst du, das wird dann sozusagen, oder andersrum, wie soll man es denn eigentlich, wie soll das denn unterbunden werden? Kann man das denn verbieten? Eigentlich ist es doch eine Software. Eine Software und Firmen, die sich darauf geeinigt haben, sozusagen für Ergebnisse, die diese Software ausgerechnet hat, Geld zu geben. Also jetzt bei den anderen Realweltschnittstellen.
Genau, so das, da es keine zentrale Instanz in diesem Netz gibt, ist es irgendwie relativ schwierig, was dagegen zu tun. Also es man kann jetzt nicht die Firma verklagen wegen Verletzungen von, also es gibt ja Gesetze, nach denen man nicht einfach Geld rausgeben darf.
Mhm.
Und man könnte sich vorstellen, dass man jetzt, also wenn es sowas wie PayPal wäre, könnte man die zwingen, irgendwie die Gesetze einzuhalten.
Mhm.
So, es gibt da aber keine rechtliche Instanz, die man dazu zwingen könnte, irgendetwas zu tun.
Mhm.
Es gibt die Exchanger, die sind wahrscheinlich so der erste Punkt, den man angreifen wird. Was und wie das passiert, weiß ich nicht. Aber man könnte probieren, die chinesische Lösung, ja, da wird ja auch Tor unterbunden durch die Packet Inspection, ob man nicht per die Packet Inspection sehen kann, aha, das ist eine Bitcoin-Verbindung und die einfach zumacht. Das wäre so eine Möglichkeit, was natürlich auch wieder mit deutschen Vorstellungen von freiem Internet unvereinbar ist.
Wut. Das wird bestimmt versucht werden. Wollen wir an dieser Stelle eine Wette ausrufen, sozusagen, wann der erste deutsche Politiker Bitcoin-Verbot, also Bitcoin-Traffic-Inspection-Verbot fordern wird? Ein Stoppschild für Bitcoin sein? Das ist kein ehrliches Geld. Tatsächlich, hältst du es für wahrscheinlich, dass diese Bitcoin-Nummer das breite Licht der Öffentlichkeit ist? Ich meine, das war so in der letzten Woche ist es halt, da ist darüber geblockt worden. Es war halt auch bei diesem T3N, was sozusagen schon jetzt so aus der Hardcore-Technik-Bastel-Nerd-Ecke raus ist. Da geht schon sagen, diese Web-Leute wissen auf jeden Fall auch davon, haben jetzt davon gehört. Aber trotzdem, meinst du, das wird das Licht der Welt erblicken?
Ich glaube schon. Also wenn die Dienstleistungen, die man über Bitcoins kaufen kann, zunehmend spannend werden, dann ja.
Apropos spannende Dienstleistungen, hast du dich auch in dieser Hinsicht schon mal ein bisschen umgeguckt, was man also jetzt schon für Bitcoins bekommt, was uns dann schnell zur ursprünglichen Verbotsdiskussion zurückbringen wird, vermute ich. Aber was ist denn, was hast du denn da so gefunden?
Also es gibt legalere und weniger legale Services. Fangen wir erstmal mit den legalen an. Jetzt klicke ich hier wieder und das dauert ein bisschen. Also wie gesagt, was man, jetzt muss ich hier die englische Version dieser Seite klicken, damit, hallo?
Die englische Version welcher Seite?
www.bitcoin.org.
Das ist sozusagen die Hauptseite des Ganzen.
Das ist zentral, genau. Ich paste dir die auch mal für alle Leute, die klicken wollen. Da gibt es auch den Download der Software dann. Mhm. Jetzt kann man hier, was ist das denn? Die englische Version. Da ist der Link.
Was suchst du denn gerade? Eine Seite in dem Wiki von denen?
Genau, in dem Wiki gibt es nämlich eine Seite von Händlern, die Bitcoins akzeptieren.
Aha.
Genau. Also, so die das Wichtigste sind erstmal so Internet-Services. Das heißt, sowas wie Hosting, Voice-over-IP, VPN-Verbindung kann man damit kaufen. Man kann sich Leute mieten, die einem die Webseite designen.
Mhm.
Einige Anbieter. Shell-Hoster, Web-Hoster, so die ganzen.
Was sind Shell-Hoster? Die geben dir sozusagen deine eigene Shell. Also
eine eigene Maschine mit Shell-Zugriff, ja.
Okay. Mhm.
Es gibt Spiele, die man spielen kann. Und zwar nicht nur so Online-Glücksspiele, also gibt es natürlich auch. Jede Menge.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Überraschung. Aber auch wie Bitcoin, Diablo 2 Items kann man da kaufen.
Wer hätte das gedacht?
Ja.
Diablo 2 Items, es wird so Zeit, dass Diablo 3 rauskommt.
Und das ist ganz lustig, also eins der klassischen Beispiele sind Alpaka-Socken. Also aus
What?
Ja, Socken, die aus Wolle von Alpaka-Lamas gestrickt ist, weil der Nachbar von dem Gavin, der das programmiert hat, der macht diese Socken und den hat er überzeugt, dass er diese Socken also gegen Bitcoins verkauft.
Okay.
Elektronik kann man damit kaufen, man kann Tee kaufen, Kaffee kann man kaufen, Bücher kann man kaufen, Consulting-Services, technischen Support-Services, man kann Software damit kaufen.
Also das, ja, hört sich tatsächlich sagen nach so einer Standard-Nerd-Idee an, die gerade langsam Fuß fasst. Also es gibt natürlich dann die Leute, die in diesem Bereich einfach unterwegs sind, die sagen, okay, ich nehme auch Bitcoins, ja, also
genau,
der Webdesigner um die Ecke. Dann gibt es die Freunde, die drunter leiden müssen, Alter, du verkaufst Socken, hier machen wir Bitcoins, ich habe das programmiert. Okay, das heißt, es ist tatsächlich eine Frage, ob sich das durchsetzt.
Genau, und dann gibt es natürlich noch die Services, die nicht direkt im offenen Internet erreichbar sind.
Wollte ich gerade fragen, stehen die auch da drin in diesem Wiki?
Die stehen in dem Wiki nicht drin, die stehen in einem anderen Wiki drin.
Okay.
Also es gibt da draußen dieses Darknet, also die Teile des Internets, die nicht direkt zugänglich sind, sondern anonym, zum Beispiel als Tor Hidden Services.
Mhm.
Und da gibt es also auch alles, was man sich vorstellen kann, was man für Geld kaufen kann. Unter anderem eine Webseite namens Silk Road, die so eine Art eBay für Drogen ist. Also da kann man tatsächlich hingehen, kann sagen, ich hätte gerne irgendwie 1 Gramm Gras und schick mir das doch mal bitte per Post an die und die Adresse. Und dann kann man da per Bitcoin bezahlen.
Okay. Es gibt einen Online-Händler für Drogen?
Ja.
Wo zur Hölle sitzen die?
Es gehört zum Geschäftskonzept, dass du das nicht weißt. Deswegen ist es im Darknet.
Ich vergaß. Okay, weil man kriegt dann wirklich ein Päckchen, wo Drogen drin sind?
Ja. Also wenn es durch den Zoll kommt natürlich.
Ich wollte gerade fragen, kennst du jemanden in Deutschland, der das schon mal probiert hat?
Ich weiß von noch niemanden, der es probiert hat erfolgreich. Es sind diverse Experimente gerade unterwegs, um herauszufinden, ob das funktionieren wird. Wo man sagen muss, es ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden, sich Drogen per Post zuschicken zu lassen. Also das Risiko ist für den Absender größer und normalerweise werden halt, also es gibt ja diesen Online-Pharmaziekram, hast du bestimmt auch schon mal Viagra-Spam bekommen.
Nee, ich noch nie.
Ja, genau.
Nur Chuck Norris kriegt keinen Viagra-Spam.
Die Leute kriegen sie in der Regel dadurch, dass die Geldflüsse verfolgt werden. Das heißt, es gibt bei den Ermittlungsstellen Leute, die machen Testkäufe und dann gucken sie sich an, wo das Geld landet, laufen den Geldströmen hinterher und finden den Händler, sacken den ein. Mhm. Wenn das per Bitcoin bezahlt wird, fällt natürlich dieser Ermittlungsweg weg. Und da man ja so einen Brief in Briefkasten werfen kann, ohne dass man dabei großartig hinterlässt, wer man ist. Also man muss ja nicht seinen echten Absender draufschicken. Wenn man keinen Absender draufschreibt, dann ist es eine Garantie dafür, dass der Brief aufgemacht wird beim Zoll. Also sollte man einen real existierenden Absender, der man nicht selber ist, draufschreiben. Mhm. Und dann fällt das Risiko für den Versender eigentlich weg. So, das Risiko liegt dann bloß noch beim Empfänger. Wenn man sich halt Drogen per Post zuschicken lässt, dann kann es gut sein, dass man da Besuch bekommt oder beim Abholen des Paketes gleich mal gefragt wird, was denn da drin ist, mitgenommen wird. Also ich weiß nicht, ob das so der gute Plan ist. Das wird Leute nicht dran hindern, das zu tun.
In der Tat. Um Gottes Willen. Auch an dieser Stelle, Kinder, der Hinweis macht keinen Unsinn. Aber ihr seid ja groß genug, um zu wissen, was Unsinn ist und was nicht. Aber das sieht mir jetzt eigentlich schon eher so aus, als ob die, ich sag mal jetzt normalen, legalen, was auch immer, Dienste überwiegen. Also natürlich, es gibt bei jedem Ding, gibt es so Sachen, die sowas ausprobieren. Ich bin halt tatsächlich wirklich gespannt, ob das irgendwie sich durchsetzt. Was mir gerade einfällt, wo du sagtest, Viagra-Spam ist, wie lange wird es wohl dauern, bevor die ersten Bitcoin-Abzockennummern?
Passiert schon.
Oh, in welcher Form?
Es gibt ja so einen Irk-Channel, über den getradet wird, wo die Leute, sogenannter Over-the-Counter-Trade, einer sagt irgendwie, ich will Bitcoin verkaufen für PayPal, ein anderer sagt, was ist denn dein Kurs? Na okay, dann werden wir uns halt einig. Mhm. Und da gab es schon die ersten Abzocker, deswegen gibt es da mittlerweile also ein Rating-System, so wie bei eBay irgendwie professioneller Verkäufer, alles top, würde ich wieder tun. Mhm. Gibt es da auch irgendwie für Bitcoin-Trader.
Okay. Na gut, muss man noch irgendwas über das System wissen, was wir noch nicht erwähnt haben?
Ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Sachen durch. Steckt nicht alle eure Ersparnisse rein. Keine Ahnung, ob es das nächstes Jahr noch gibt.
Das stimmt. Das stimmt. Ist das jetzt möglicherweise nur so ein Proof of Concept? Und dann kommt später nochmal was Richtiges?
Naja, ich glaube, es ist allen Beteiligten klar, dass es sich um ein nobles Experiment handelt. Also keiner wüsste, warum es schiefgehen könnte, aber alle denken sich, es hat ja noch niemand ausprobiert, vielleicht hat auch jemand was übersehen und deswegen wird es schiefgehen. Also vielleicht kommt die NSA morgen auf die Idee, dass es ja alles sehr staatsschädigend ist und wirft mal ihre Rechenleistung drauf, um das Netz kaputt zu machen. Also solche Sachen können
passieren. Oder hat es schon längst getan, wir haben es noch nicht mitgekriegt.
Nee, also Gavin wurde von der CIA eingeladen, also Gavin, der Hauptprogrammierer.
Ach, tatsächlich?
Ja, hat im Juni einen Termin bei der CIA und die wollen sich das mal erzählen lassen, wie das mit dem anonymen Geld und der Geldwäsche so ist. Weil die müssen ja auch Informanten bezahlen, ohne dass dabei irgendwie Traces anfallen. So.
Also es gibt ja diese Theorie, gerade was Drogen angeht, dass sozusagen ein Großteil der weltweiten Drogenproduktion auch von amerikanischen Geheimdiensten also zumindest gut geheißen wird, weil es halt ein schickes System ist, um Leute zu bezahlen und ein bisschen operatives Geld zu kommen.
Genau, Budgets, die halt nicht auftauchen in offiziellen Darstellungen.
Das genauer gibt es im letzten Alternativlos-Podcast, glaube ich, Nummer 15 war das, da haben sie mal über Drogen geredet, da wurde es auch öfter mal erwähnt. Mhm. Meinst du, das ist quasi möglicherweise eine Überlebenschance für Bitcoin? Also sagen, das wird so ein Nischenprodukt bleiben, aber die Geheimdienste finden es gut, weil...
Also das ist ja bei Tor nichts anderes. Wenn du dich schon mal immer mal gefragt hast, warum es Tor noch gibt. Mhm. Tor gibt es im Wesentlichen, also erstens wurde die Entwicklung von US Naval Intelligence finanziert und zweitens dürfen deswegen alle auf dem Planeten damit rumspielen, damit nicht klar ist, wer Tor verwendet, ist irgendwie ein Geheimdienstler. Also die benutzen das sozusagen, damit sie auch anonym auf Seiten zugreifen können und es gibt aber plausible deniability. Es könnten auch irgendwelche langhaarigen Freaks aus Berlin gewesen sein.
Unglaublich, habe ich noch nie gesehen, langhaarige Freaks aus Berlin. Sehr schön, Bitcoins. Also ich glaube, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal so einen Account klicken, mir so ein Ding mal runterladen, einfach um es mal ausprobiert zu haben. Werde gucken, ob meine Grafikkarte irgendwas an den Start bringt. Mhm.
Ja, es gibt auch eine Bitcoin-Faucet, das heißt, die ersten 0,02 Bitcoins bekommt man geschenkt.
0,02 Bitcoins. Mhm. Da werde ich gleich mal fett einkaufen gehen.
Genau.
Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen Dank für das eingelesen haben in das Thema und auch hier darüber erzählt haben. Mhm. Und möchte natürlich wie immer in diesem Podcast die letzten Worte dir überlassen und dir nur die Vorlage geben, die Wahrheit ist.
Das Internet wird die Welt noch viel doller ändern, als wir alle je gedacht haben.